SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kuhler, guten Tag. Die Lage im Nahen Osten ist explosiver denn je. Die Sorge, dass es zu einem großen Krieg in der Region kommt, groß. Heute Morgen hat Israel Dutzende Ziele im Iran angegriffen, darunter auch nukleare Anlagen. Zwei hochrangige iranische Militärs sollen getötet worden sein. Der Iran hat reagiert mit Drohnenangriffen. Benjamin Weber berichtet.
In der Atomanlage in Natanz, nördlich von Isfahan, sind nach Angaben der iranischen Atombehörde durch den Angriff Schäden entstanden. Die Behörde erklärte, es gebe zwar keine Berichte über Opfer, auch scheint keine radioaktive Strahlung auszutreten. Das bestätigt auch die internationale Atomenergiebehörde. Doch die Anlage, in der Uran angereichert wird, sei stark beschädigt. Die Untersuchungen dauerten an. Wie viele Menschen bei den Angriffen gestorben sind, ist unklar. Iranische Staatsmedien melden, dass sich unter den Toten hochrangige Atomwissenschaftler befinden. General Hossein Salami, Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde, und Mohammad Bagheri, Generalstabschef der regulären Streitkräfte, wurden bei den Angriffen ebenfalls getötet. Israelische Medienberichten zufolge sind aus dem Iran am Vormittag 100 Drohnen in Richtung Israel geflogen. Man habe sie vollständig abfangen können. Im Iran kursieren unbestätigte Gerüchte, nach denen auch Marschflugkörper abgeschossen worden sein könnten.
Der Angriff Israels heute Morgen kam zwar überraschend, aber viele hatten damit gerechnet, dass der Konflikt um das iranische Atomprogramm in den nächsten Tagen eskalieren könnte. Auch der israelische Historiker und Publizist Moshe Zimmermann. Er sagte heute Morgen im Deutschlandfunk:
Man hat damit gerechnet, dass Israel etwas Dramatisches unternimmt. Die Frage war, wann. Aber man muss trotzdem überrascht sein über die Idee, so etwas zu versuchen, das Regime zu stürzen, um irgendwie aus der Sackgasse zu kommen. Man ist verwickelt in einen Konflikt zwischen Israel und dem Iran schon seit langem. Man tut alles, um diesen Konflikt zu verschärfen. Und dann entscheidet man sich eben für diese Art von Flucht nach vorne, der Angriff auf die Atomanlagen der Iraner und auf die Militärelite der Iraner. Vielleicht hat man das erreicht, was man seit langem haben wollte, eine Verunsicherung des Regimes in Iran. Aber langfristig kann man nicht erreichen, wenn man nicht verhandelt.
Der israelische Historiker Moshe Zimmermann. In Berlin hat man umgehend reagiert. Wenige Stunden nach den israelischen Angriffen hat Kanzler Merz das Sicherheitskabinett einberufen. Währenddessen ist Außenminister Wadephul auf Antrittsreise im Nahen Osten. Kairo, wo er sich gerade aufhält, könnte vor dem aktuellen Hintergrund die einzige Station auf seiner Reise bleiben. In Kairo hat er sich klar auf die Seite von Israel gestellt.
Das iranische Nuklearprogramm ist nicht im Einklang mit den Bestimmungen des Atomwaffensperrvertrages. Dies hat auch der Gouverneursrat der IAEO mit breiter Mehrheit festgestellt. Das Nuklearprogramm Irans ist eine Bedrohung für die ganze Region und insbesondere für Israel. Und deswegen ist für uns klar, Israel hat das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen.
Mehrere arabische Länder haben den israelischen Angriff verurteilt. Zu den ersten Staaten gehören Saudi-Arabien und Oman. Sabina Matay berichtet.
Die saudische Regierung bezeichnete die Angriffe als klare Völkerrechtsverletzung. Maskat, wo am Sonntag die nächste Runde der Gespräche zwischen den USA und Iran über dessen Atomprogramm stattfinden sollte, warf Israel eine gefährliche und rücksichtslose Eskalation vor. Irak und Jordanien schlossen ihre Lufträume und verurteilten ebenso wie die Vereinigten Arabischen Emirate den israelischen Großangriff, bei dem auch hohe iranische Militärs getötet worden waren. Im Libanon ging der Flugverkehr zunächst regulär weiter, doch auch die Regierung in Beirut verurteilte Israels Schritt.
Es klingt für berufstätige Eltern sehr verheißungsvoll, zumindest mal auf dem Papier. Im Bundesrat wird heute darüber gesprochen, wie Kinder während der Schulferien von morgens bis abends betreut werden können. Ab 2026 gibt es in Deutschland einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz, auch in Grundschulen. Ob das so realisiert werden kann, ist aber noch nicht klar, sagt Bildungsdezernent Norbert Brucker vom Städtetag Baden-Württemberg heute Morgen in SWR aktuell.
Baden-Württemberg ist Entwicklungsland, was den Ganztag betrifft. Das muss man ganz klar sagen. Andere Bundesländer sind da viel weiter. Die östlichen Bundesländer frühere DDR beispielsweise hatten immer schon Ganztag in der Grundschule, weil die Frauen dort für die Arbeit benötigt wurden als Arbeitskräfte. Und wir pflegten lange Zeit ein anderes Gesellschaftsbild. Deshalb ist unser Weg besonders weit.
Von der Kinderbetreuung zum Thema Renten. Die sollen nämlich erhöht werden. Auch damit beschäftigt sich heute der Bundesrat. Torben Ostermann berichtet.
Schon zum 1. Juli sollen bundesweit die Renten steigen um 3,74%. Vorausgesetzt, der Bundesrat stimmt heute zu. Damit soll das Rentenniveau angepasst werden auf die Lohnentwicklung bei Beschäftigten. In Zahlen heißt das rund 66 Euro mehr pro Monat, ausgehend von einer Standardrente bei durchschnittlichem Verdienst und 45 Beitragsjahren.
Fokus Südwest.
BioNTech und CureVac, das sind zwei Pharmaunternehmen aus dem Südwesten, die während der Corona-Pandemie unseren Alltag bestimmt haben. Nun gestern die große Überraschung: BioNTech, der Mainzer Corona-Impfstoffhersteller, will den Konkurrenten CureVac aus Tübingen übernehmen. Für rund 1,25 Milliarden Dollar. Der Tübinger Forscher Ingmar Hör hat CureVac vor 25 Jahren mitgegründet. Eine Zusammenarbeit mit BioNTech gab es auch früher schon, sagte er heute im SWR.
Am Anfang, als wir gegründet haben, im 2000er Jahre, waren wir völlig allein. Und da konnten wir auch patentieren, was wir wollten. Also das war erstaunlich, dass das alles so durchging. Und 8 Jahre später wurde dann BioNTech gegründet. Und es war eigentlich auch in meinem Interesse, deswegen habe ich Ugo Sahin damals auch getroffen, zu sagen: Mensch, Ugo, wir sind so ganz allein auf dem Terrain, so viel zu machen in dem Bereich, wir sollten doch irgendwas gemeinsam uns überlegen, ob wir nicht gemeinsam eine Konferenz ins Leben rufen, die mRNA Health Conference. Und dem war er gewogen, habe ich gemeint: Komm, da wurde gerade Moderna auch gegründet in den USA. Habe ich gedacht, komm, lass uns mal Stefan Banzell, damals der CEO, auch mit ins Boot holen. Machen wir mal so eine RNA-Konferenz, weil wir können alle profitieren davon. Ne? Also wir nehmen uns ja nichts weg. Es ist so groß, der Bereich. Es ist so viel zu machen. Wir sollten uns eher zusammenschließen und das Feld begründen, das damals ja völlig im Dunkeln war. Das hat ja keiner irgendwie vollgenommen, diese RNA-Technologie. Und dementsprechend sind wir eigentlich schon seit langer Zeit miteinander verbunden.
Superschnelles Internet, das bleibt in Baden-Württemberg in vielen Regionen erstmal ein schöner Traum. Der Glasfaserausbau kommt da nämlich nicht so richtig schnell voran. Laut den Zahlen der Bundesnetzagentur hatten im vergangenen Sommer nur knapp 23% der Privathaushalte in Baden-Württemberg einen Glasfaseranschluss im Haus. Bundesweit sind es knapp 36%. Julia Kretschmer berichtet.
Damit liegt Baden-Württemberg im bundesweiten Vergleich ziemlich weit hinten. Nur im Saarland und in Thüringen läuft der Ausbau noch schleppender. Aber auch im Land gibt es von Landkreis zu Landkreis, von Ort zu Ort große Unterschiede. Während in Freiburg knapp 40% der Haushalte Zugang zu einem Glasfaseranschluss haben, sind es in Ulm nicht mal 5%. Das liegt laut Landesinnenministerium, das auch für Digitales zuständig ist, daran, dass in Ulm ein großer Teil der Haushalte schon einen gigabitfähigen, also sehr schnellen Kabelanschluss hat. Ein ganz anderes Problem gibt es zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb. Hier ist es laut Bundesverband Breitbandkommunikation sehr aufwendig, Glasfaserkabel in den Boden zu verlegen.
Stau ist in der Konstanzer Innenstadt Alltag, schon wegen der vielen Touristen. Für Busse gibt es oft kein Durchkommen. Da liegt die Idee nahe, den ÖPNV aufs Wasser, also auf dem Bodensee, zu verlegen. Ein sogenannter Wasserbus soll in Konstanz künftig den Verkehr in der Altstadt entlasten. Rebecca Lühr berichtet.
Der Wasserbus ist eigentlich ein kleines Schiff, das zwischen dem Bodenseeforum am Seerhein und dem Konstanzer Hafen in enger Taktung pendeln soll. Zunächst jeweils Freitag bis Sonntag. Die finale Entscheidung trifft der Gemeinderat am 26. Juni. Stimmt er zu, soll der Konstanzer Wasserbus Anfang kommenden Jahres in Betrieb gehen. 2 Jahre lang wurde das Angebot schon einmal zur Probe betrieben. Nach 2020 war dann aus Kostengründen aber erstmal Schluss.
Die gute Nachricht.
Einen Flugzeugabsturz zu überleben, das gilt eigentlich als komplett unmöglich. Bei dem Unglück gestern im Westen Indiens, bei dem mehr als 260 Menschen ums Leben kamen, ist aber genau dieses Wunder passiert. Ein Mann hat überlebt, ein junger Brite mit indischen Wurzeln. Er saß in der ersten Reihe der Economy Class und konnte seinen Gurt öffnen, als das Flugzeug in die Tiefe stürzte.
Als meine Tür aufgebrochen war, sah ich, dass da etwas Platz war, also versuchte ich herauszukommen und schaffte es. Die andere Seite des Flugzeugs war gegen die Gebäudewand gekracht und da konnte wahrscheinlich keiner entkommen.
Der Mann liegt jetzt im Krankenhaus, nur leicht verletzt.
Das SWR Aktuell Infodate. morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.